Hi zusammen, hier ist wieder der Thomas und diese Woche kommt man wohl nicht an dem Thema vorbei, dass der Donald Trump die Zölle angehoben hat und was für ein Börsenbeben das ausgelöst hat. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Zölle eingehen. Ich muss dazu sagen, wir planen ehrlich gesagt auch einen Amerika-Urlaub dieses Jahr. Und zuletzt habe ich auch gelesen, ja, es ist gar nicht so leicht einzureisen oder es kann zu Problemen kommen. Also die Fälle, die da beschrieben wurden, waren zwar sehr individuell, aber man liest schon auch, teilweise muss man das Handy entsperren und dann schauen sie halt nach, was man da alles drauf hat. Man kann in den Flugmodus gehen, sodass sie nicht online gehen können mit deinem Handy. Das ist wohl dann doch verboten. Aber ich sag mal, wenn sie jetzt theoretisch ja irgendwie meinen Podcast hören würden und ich lästere hier voll ab über das Ganze, wäre das wahrscheinlich nicht so hilfreich für die Einreise. Deswegen versuche ich das Thema so ein bisschen auszuklammern. Und fokussiere mich eben eher auf die Börse, was das bisher ausgelöst hat, was es vielleicht noch auslösen kann. Und mache dann auch einen historischen Rückblick, was denn schon alles für Crashs da waren und wie hätte man sich da verhalten sollen und so weiter. Kann man jetzt diese Tage auch in vielen Medien und von Experten lesen. Also ich sage jetzt hier auch nichts wirklich Neues. Ich sage eigentlich nur so ein bisschen meine Erfahrung. Und ganz wichtig ist es in keinster Weise irgendeine Empfehlung, was man denn tun sollte. Wenn ich das wüsste, dann würde ich es selber machen und wäre wahrscheinlich dann reich damit. Natürlich muss ich unabhängig davon die ganze Lage in den USA weiter beobachten. Wahrscheinlich hätte es bessere Jahre gegeben für einen Amerika-Urlaub. Aber ja, die Kinder wollten halt auch mal irgendwie Amerika sehen und irgendwie, ja, letztes Jahr hätte man es wahrscheinlich machen sollen, aber jetzt war es eben Anfang des Jahres so, dass wir gesagt haben, wir machen es. Jetzt, Stand heute, würde ich wahrscheinlich sagen, hätte man vielleicht doch noch ein, zwei Jahre warten sollen, bis vielleicht die ganze Lage wieder ein bisschen entspannter ist. Aber ja, jetzt schauen wir halt mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt und ob wir das Ganze so durchziehen können. So, jetzt vielleicht mal als Einstieg. Ich habe ja schon in vielen Folgen immer wieder von diesem MSCI World ETF gesprochen und habe da immer so getan, als wenn es ja quasi eine sichere Bank wäre und jährliche Verzinsung von 6 bis 8%. Und das stimmt auch. Wenn man den historischen Chartverlauf anschaut, dann hat man über die letzten Jahre, Jahrzehnte eigentlich so im Schnitt 6 bis 8% Verzinsung erzielt. Nur der Punkt ist eben, das ist eine langfristige Betrachtung. Und wer jetzt vor kurzem in den MSCI World investiert hat, der hat seit Ende letzten Monat ungefähr 9% bereits verloren. Also eigentlich die letzte Woche war mehr oder weniger 9% Verlust. Also sprich, seitdem diese Zölle angekündigt wurden, ich denke, das war am Dienstagabend, seitdem ist er dann um die 9 oder 8% eingebrochen. Und jetzt ist die große Frage, was tun? Und jetzt gleich mal am Anfang gesagt, also ich habe meinen verkauft. Aber wie gesagt, das ist keinerlei Anlageempfehlung. Ich habe ja den damals innerhalb der Corona-Pandemie gekauft gehabt. Also der war gut im Plus letztendlich. Aber jetzt die aktuellen Vorzeichen deuten halt doch darauf hin, dass es mehr als eine Korrektur werden wird. Also doch eher ein größerer Crash. Und ähnlich wie bei den letzten Crashs, also insbesondere an die Corona-Pandemie kann man sich wahrscheinlich noch gut erinnern. Da hieß es ja am Anfang, ja, okay, das ist ein China-Thema. Dann irgendwann kam das Ganze in Italien immer mehr auf. Das war, denke ich, so Mitte Februar. Und da ging es dann auch schon steil bergabwärts. Also Mitte Februar, Ende Februar, da hat das Ganze begonnen. Dann bis Mitte März, also ich kann mich noch erinnern, es war wirklich Mitte März, so 16. März oder so, wo dann wirklich so die Panik auch in Deutschland ausgebrochen ist und man realisiert hat, ja, das ganze Thema ist ein weltweites Thema. Also wenn ich mir jetzt mal den DAX-Chart von damals anschaue, dann war der Mitte Februar quasi auf seinem Höhepunkt damals auf 13.600 Punkte, würde ich sagen. Dann ging das Ganze runter bis Mitte März auf rund 8.300, 400 Punkte. Das sieht man jetzt in dem Chart hier nicht so genau. Also prozentual ausgedrückt wäre das dann ein Verlust von 38% innerhalb eines Monats. Und davon sind wir in der aktuellen Situation natürlich noch weit entfernt. Jetzt muss ich dazu sagen, also ich kann mich noch ganz genau erinnern damals, also eine Pandemie, das war ja für die meisten völlig unbekannt und man hatte ja wirklich, man wusste überhaupt nicht, wie es weitergeht. Also es wundert mich eigentlich, dass wir dann so schnell damals wieder die Kurve bekommen haben. Denn von diesem Tiefpunkt Mitte März war man Ende März schon wieder ein gutes Stück entfernt. Also Ende März, da hat man schon teilweise wieder die 10.000 gesehen. Und im April waren wir dann schon über den 10.000 und im Juni waren wir dann schon wieder über den 12.000 und im Juli waren wir dann schon über den 13.000. Sprich, 5 Monate von dem Höchststand waren wir eigentlich fast schon wieder bei dem Höchststand, obwohl das Thema an sich ja weiterhin Bestand hatte. Und wenn ich dieses Muster jetzt auf die aktuelle Situation anwende, dann würde das bedeuten, okay, wir sind immer noch in einer Phase der Ungewissheit. Man weiß jetzt nicht genau, wie die Europäische Union direkt reagiert. Man weiß schon, dass China mit Gegenzöllen reagiert. Ich habe gestern gehört, dass der kalifornische Gouverneur gesagt hat, ja, er kümmert sich eher um seinen eigenen Bundesstaat und versucht, eigene Handelsabkommen mit den Ländern zu schließen. Also sprich, da ist eine Menge Bewegung und Unklarheit drin. Das Thema kann sich vielleicht auch relativ schnell wieder in Wohlgefallen auflösen und dann hätte man eine riesen Gegenbewegung. So, wenn ich dann nochmal ein paar Jahre zurückgehe, Richtung 2011, da gab es dann die europäische Schuldenkrise. Da war der DAX im Juli 2011 auf 7.500 Punkten und im September 2011, also sprich 3 Monate später, war dann der Tiefpunkt erreicht bei ca. 5.100 Punkten. Das war ein Minus von 32%. Und da hat es dann aber auch länger gedauert, bis er wieder komplett auf dem Höchststand war. Also im März 2012 war er dann auf 7.200 und im Juli 2012, also sprich ein Jahr später, war er dann wieder bei 7.500. Wenn man dann nochmal weiter zurückgeht ins Jahr 2007, da gab es dann die sogenannte Weltfinanzkrise, also die vor allem durch diesen Immobilienmarkt in Amerika ausgelöst wurde und die dann gipfelte in dieser Lehman Brothers Pleite 2008. Da war dann die Zeitperiode des Niedergangs deutlich länger. Also das Ganze hat im August 2007 begonnen. Damals war der DAX so bei 8.000 Punkten und das Ganze hat dann über ein Jahr gedauert, also mit dieser Lehman Brothers Pleite, und dann im Dezember 2008 war dann der DAX auf dem Tiefpunkt angekommen bei ca. 3.600 Punkten. Das war also ein Minus von 55%. Und da hat es dann auch wirklich lange gedauert, bis man wieder auf dem ursprünglichen Stand war, beziehungsweise man hat es eigentlich gar nicht geschafft, denn diese Krise ging eigentlich dann nahtlos weiter mit dieser europäischen Schuldenkrise, also für den DAX zumindest. Eben da gab es die Erholung nur bis Juli 2011, also was ich vorhin gesagt habe, da war der DAX bei 7.500, aber eben auch nicht bei den 8.000 Punkten, so wie er mal im August 2007 war. So dass man hier sagen kann, also das hat 5 Jahre gedauert, bis man da wieder den ursprünglichen Höchststand gesehen hat. Dann nochmal ein paar Jahre zurück ins Jahr 2000, da ist dann diese Dotcom-Blase geplatzt. Da hatten wir im März 2000 den DAX auch bei 8.000 Punkten und im August 2001 hatten wir ihn dann bei 3.800 Punkten. Der 11. September hatte dann damals nochmal einen kleinen Impact, aber eigentlich war der dann relativ schnell wieder ausgeglichen, aber insgesamt ist dieser Crash, also beginnend vom März 2000, eigentlich erst wieder ausgestanden gewesen im August 2007. Und da wissen wir ja, hat dann wieder die nächste Krise begonnen mit der Immobilienkrise in Amerika. Der Vollständigkeit halber soll auch der große Crash von 1929 erwähnt sein. Also das hat man ja schon öfter gehört, dieser schwarze Freitag, den es da damals gab, mit einem Einbruch von, ich glaube, bis zu 12% an dem einen Tag. Letztendlich hat in dieser Zeit auch der amerikanische Index über 50% circa verloren und das hatte dann aber damals lange gedauert, bis er wieder seine Höchststände erreicht hat. Und zwar war das erst wieder 1954 der Fall, also 25 Jahre später. Jetzt ist das ja schon fast 100 Jahre her. Ich denke, so lange wird es jetzt nicht mehr dauern, um dass die Börse sich wieder erholt von dem einen oder anderen Crash. Wie gesagt, man hat es ja auch gesehen, in den Crashs, die ich jetzt aufgeführt habe, war die Einzelerholungsphase jeweils so 5 Jahre. Bei Corona war es nur ein paar Monate letztendlich. Man muss allerdings schon auch sagen, wenn ich jetzt den Zeitraum betrachte, sage ich mal um das Jahr 2000, eben bis 2000, 12, wo dann die Schuldenkrise, sag ich mal, so halbwegs ausgestanden war, beziehungsweise zumindest die Börse sich wiederholt hatte, das sind wir ja relativ flat gewesen. Also jetzt, ich habe ja gesagt, Jahr 2000 war der DAX um die 8.000 und im Juli 2012 waren wir auch um die 8.000. Also wie kommt diese 8%ige Rendite zustande, von der ich am Anfang gesprochen habe? Zunächst einmal sei nochmal wiederholt, dass der DAX ja nicht der MSCI World ist. Der MSCI World ist ein weltweiter ETF, also sprich mit Unternehmen von überall in der Welt. Der DAX ist quasi nur die Liste der 40 größten deutschen Unternehmen. Trotzdem kann man schon irgendwo Vergleiche anstellen. Ein wesentlicher Unterschied ist allerdings, dass der MSCI World ein sogenannter Preisindex ist. Das heißt, wenn die Werte Dividenden ausschütten, dann wird das auch von dem Indexwert abgezogen. Das ist beim DAX normalerweise nicht der Fall. Der DAX wird normalerweise als Performance-Index angegeben, das heißt also diese Dividendenausschüttungen werden nicht abgezogen, sodass man, wenn man den MSCI World jetzt als Preisindex anschaut und ich sag mal, der bleibt flat über 10 Jahre, dann hast du trotzdem durch die Dividendenausschüttung eine gewisse Rendite erzielt, obwohl der Wert des ETFs insgesamt gleich geblieben ist. Jetzt werden die wenigsten Dividendenzahlungen in der Range von 8% sein. Die sind wahrscheinlich eher in der Range von 3 oder 4%. Und da würde ich dann sagen, also wenn ich jetzt rein diese Zeitperiode betrachte und ich sehe hier auch nochmal den Chart vom MSCI World von 2000 bis 2011 oder 12. Wie gesagt, das hat den gleichen Höchstpunkt 2000 und den gleichen Höchstpunkt dann 2011. Da würde ich sagen, in dieser Betrachtungsperiode kann der eigentlich nicht 6 bis 8% Rendite abgeworfen haben. Und das passt auch hier zu dem Chart, den ich hier sehe, denn der steigt wirklich dann überproportional an, so ab 2012. Da geht er dann wirklich hoch von insgesamt in dem Chart von 1500 Punkten auf fast 4000 Punkte. Also das ist eine mehr als Verdopplung, also mehr als 100% Rendite innerhalb der letzten 15 Jahre. Und da müssten ja dann on top auch noch eben diese Dividendenausschüttungen kommen. Also da würde ich sagen, diese Aussage, dass der MSCI World so jährlich 6 bis 8% Rendite erwirtschaftet, die stimmt wahrscheinlich, aber es ist eben ein Betrachtungszeitraum von mehr als einem Jahrzehnt, wahrscheinlich mindestens 20 Jahre oder sogar 30 Jahre, denn wie gesagt, in der Zeit von 2000 bis 2010 ist wahrscheinlich die Rendite eher nur durch die Dividende entstanden und dann ab 2011, 12 ist die Kursentwicklung wirklich explodiert und insgesamt führt es eben zu diesem Durchschnittswert von 6 bis 8% jährlich. Dazu passen auch diese Statistiken von der FIL-Vorbank, die ich hier gefunden habe. Und zwar sagen die auch, dass auf Basis der letzten 25 Jahre, je langfristiger sie investiert sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, Verluste zu machen und desto größer die Chance, Geld zu verdienen. Kein Anleger, der in diesem Zeitraum mindestens über 15 Jahre investiert gewesen wäre, hätte Verluste gemacht, unabhängig vom Zeitpunkt des Ein- und Ausstiegs. Und dann kommen so Statistiken, die die Gewinnphase während des Investments zeigen sollen. Also wenn man nur 5 Jahre investiert war, in den letzten 5 Jahren, dann wäre die Gewinnphase 82% gewesen. Bei 10 Jahren wäre sie 92% gewesen. Und bei über 15 Jahren wäre sie 100% gewesen. Zeigt also ziemlich eindrucksvoll, wie wichtig ein langer Atem ist an der Börse. Und wenn ich jetzt mich wieder anschaue, zeigt es einmal mehr, wie sehr ich doch gegen diese Grundsätze eigentlich handle. Also meine Frau zum Beispiel, die ist da komplett anders. Die hat auch ein paar Aktien. Und ich kann mich noch erinnern, während der Corona-Pandemie, da kommt sie dann mal eines Tages zu mir, ja, sie hätte mal ihren Depot gecheckt und irgendwie ist da jetzt viel weniger Wert drin. Aber es hat sie irgendwie auch nicht wirklich belastet oder so. Also sie hat diesen Grundgedanken der Langfristigkeit. Ich glaube, die will ihre Aktien eigentlich nie verkaufen. Und am Ende des Tages wird sie es wahrscheinlich irgendwann mal den Kindern vererben. Und damit ist sie auch ganz entspannt und hat überhaupt nicht den Druck, irgendwie kurzfristig was zu verändern. Und damit passt sie auch gut in die Statistik, denn statistisch gesehen gibt es zwar einen vermeintlich kleineren Anteil der Frauen, sag ich mal, die investiert sind, aber die investiert sind, erwirtschaften tendenziell eine leicht höhere Rendite als die Männer. Denn die Männer, die kaufen und verkaufen relativ schnell an der Börse und überschätzen sich auch teilweise und all das führt eben zu einer geringeren Rendite. Könnte man also sagen, wieso habe ich meinen MSCI World verkauft? Das waren jetzt auch nicht viel. Aber ich denke halt, es geht immer noch ein Stück weiter runter und auch wenn ich die letzten Crashs mir eben so anschaue, dann waren es ja doch in der Richtung minus 20, minus 30%, bei den ganz schlimmen Crashs sogar minus 50%. Also ich kann es eben nicht vorhersehen, aber ich sag mal, wenn ich jetzt nächste Woche schon wieder kaufen würde, dann hätte ich ja eigentlich schon 10% gemacht. Ich habe am Anfang der Woche letzte Woche verkauft, dann ist es minus 10% runtergegangen. Also sprich, wenn ich jetzt wieder kaufen würde, dann hätte ich die 10% ja theoretisch schon wieder erwirtschaftet. Werde ich jetzt nicht machen. Ich denke eben, es geht noch weiter runter. Wenn sie jetzt nächste Woche schon wieder hochgeht, okay, dann hätte ich in der Tat Rendite verloren. So, das soll es für heute gewesen sein. Wie gesagt, nochmal ganz wichtig, keinerlei Anlageempfehlung für irgendjemanden. Ich denke, man kann es auch raushören. Letztendlich habe ich auch keinen Plan. Muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er da agiert. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei.